Detektor FM. Zurück zum Thema.
Es zählt zu den absoluten Standardutensilien in Agenten-Thrillern und Politkrimis das rote Telefon. Eine Art Standleitung und zwar zwischen zwei direkt Verantwortlichen. Und immer wenn ein Regierungschef eine dringende Krise abwenden oder wahlweise auch auslösen will, dann kommt es zum Einsatz dieses rote Telefon. Was jetzt etwas humoresk klingt, hat sehr wahrscheinlich tatsächlich mal Krieg verhindert. Nach der Kuba-Krise im Kalten Krieg wurde zwischen den USA und Russland ein solcher heißer Draht eingerichtet. Das war 1962. Später gab es auch einen nach Frankreich und einen nach Großbritannien. Der Kalte Krieg ist längst vorbei und damit auch die Zeit der heißen Drähte. Doch nun, 20 Jahre später, ist es wieder soweit. Die NATO und Russland haben wieder ein rotes Telefon zwischen ihren Generalstäben eingerichtet. Was bedeutet das? Darüber sprechen wir mit Hans Krech vom Wissenschaftlichen Forum für internationale Sicherheit an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Er ist auch Historiker und Hauptmann der Reserve. Hallo, Herr Krech.
Hallo.
Vielleicht entschlüsseln wir zunächst einmal, was uns da eigentlich mitgeteilt wurde. Ein NATO-Sprecher hat wörtlich gesagt, sowohl der NATO-Oberbefehlshaber für Europa als auch der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses haben die Erlaubnis, sich mit ihren russischen Oberbefehlshabern in Verbindung zu setzen. Die Kommunikationskanäle sind jederzeit offen und werden regelmäßig getestet. Was genau bedeutet das und was ist daran jetzt neu?
Das ist eigentlich nichts Neues, nur haben wir eben geglaubt, dass wir eine solche Verbindung von der NATO zur Russischen Föderation in der zu erwartenden Entspannungsphase in den 1990er Jahren nicht mehr benötigen würden. Die Einrichtung des ersten sogenannten roten Telefons überhaupt ist ja aus einer der größten Krisen in der Geschichte der Menschheit erwachsen, die Sie eben angesprochen haben mit der Kuba-Krise.
Jetzt mal ganz doof gefragt, Funkverkehr und vermutlich auch E-Mail und Fax und Fernschreiber, das gibt's ja auch alles. Man fragt sich, wieso braucht es da eine eigene Leitung, eine neue Leitung, so eine Standleitung? Können sich denn zwei Stabschefs oder Militärs untereinander nicht einfach so anrufen?
Das ist sicherlich möglich, aber wir wissen, dass es natürlich viele Unwägbarkeiten gibt. Es könnte also sein, dass durch einen totalen Stromausfall, also einen landesweiten oder regionalen Blackout, was in der Folge eines Cyberwars entstehen könnte oder von Cyberattacken von Terroristen, was alles jeden Tag möglich ist, eine solche normale Leitung unterbrochen sein könnte. Diese Standleitung steht immer, die ist gesichert, die ist auch verschlüsselt. Und darauf hat eben nur der jeweilige Kommandeur, der also dort berechtigt ist, auf der Seite der NATO, direkt Zugriff. Und die dürfen ihre jeweiligen Partner im Verteidigungsministerium der Russischen Föderation direkt anrufen. Und das ist sonst völlig unmöglich, weil das alles ganz streng abgesichert ist. War aber auch schon in der Zeit des Kalten Krieges außerordentlich kompliziert, da damals natürlich selbst Telefonverbindungen abenteuerlich waren und über lange Tiefseekabel geleitet werden mussten, bis etwa 1980 das Ganze dann beschleunigt wurde durch die Einführung der Satellitenkommunikation in den US-Streitkräften.
Das heißt, dieses sogenannte rote Telefon, die neu eingerichtete Standleitung, funktioniert jetzt auch vermutlich über Satellit?
Ja, über Satelliten, über militärische Nachrichtensatelliten. Und da ist kein Hackerangriff oder etwas dergleichen möglich. Das heißt, die funktionieren immer. Egal, was sonst so drumherum passiert, völlig unabhängig von den öffentlichen Telefon- oder Kommunikationsnetzen. Die NATO hat auch ohnehin ein eigenes militärisches Kommunikationsnetz, wie die Russische Föderation auch, das also neben dem und besonders abgesichert neben dem öffentlichen Kommunikationsnetz existiert.
Diese Leitung und vor allem auch ihre Absicherung sind ja dafür da, um eine Friedensgefährdung zu verhindern, die aufgrund von Missverständnissen entstehen könnte. Wenn das jetzt zwischen der NATO und Russland wieder eingerichtet wird, so eine Standleitung, dann kann man doch daraus schlussfolgern, dass das das Eingeständnis ist, dass Krieg im Bereich des Möglichen ist, oder?
Sicher, das ist ein Denken, was beide Seiten aber tunlichst vermeiden sollten. Deswegen haben wir auch beide Seiten zugestimmt. Das ist ja mal ein beiderseitiger Entschluss, eine solche Leitung einzurichten. Das basiert aber eben auch darauf, dass es zunehmend zu Provokationen gekommen ist, militärischen Provokationen von russischen Streitkräften, Marinestreitkräften, Luftstreitkräften im europäischen Luftraum, in den Gewässern der EU, die nicht immer in ihren Folgen zu überblicken waren. Also wenn einige hundert, im Verlauf des letzten Jahres mehr als 400 Einflüge von russischen Kampfflugzeugen in den europäischen Luftraum ohne Absprache von Flugplänen und unter Abschaltung des Transponders und es sich dabei auch noch um strategische Bomber handelt, jedenfalls teilweise, dann ist das natürlich schon bedenklich und hat etwas Provokatives. Natürlich darf die Russische Föderation auch im europäischen Luftraum, wenn sie sich anmeldet, die Transponder anstellt und also sich normal verhält, wie das alle anderen noch die NATO-Kampfflugzeuge tun, auch über europäischem Gebiet fliegen. Das hat sie aber nicht getan und da ist es gut, wenn man nachfragen kann, um solche Provokationen dann auch schnell beenden zu können.
Ich entnehme Ihren Worten und der Schilderung dieser Luftraumübertritte, dass die Wiedereinrichtung des Heißen Drahtes, auch auf Initiative von Frank-Walter Steinmeier ja übrigens, eher ein Zeichen der Diplomatie ist in diesem Klima, wo militärische Lösungen immer mal wieder anklingen oder zumindest als Bedrohungsszenario aufgebaut werden?
Ja, ganz sicher. Also da gibt es keine militärische Lösung und das strebt auch keine von beiden Seiten an. Davon gehen wir einfach mal aus. Das wäre vollkommen unvernünftig. Es gibt nur eine politische Lösung. Das wird aber eine Weile dauern. Also der Spannungszustand mit der Russischen Föderation, ausgelöst durch die Besetzung der Krim und durch die Ereignisse in der Ukraine, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und stört ganz entschieden das Vertrauensverhältnis, das die NATO sich ja auch ganz bewusst und gezielt, das ist ja ein Kern ihrer der außenpolitischen, sicherheitspolitischen Bemühungen der NATO, sich aufgebaut hatte eigentlich zur Russischen Föderation. Der NATO ging es darum, Russland heranzuziehen an die NATO, ein partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen. Und das hätte irgendwann auch mal dazu führen können, dass perspektivisch die Russische Föderation sich der NATO auch politisch, sicherheitspolitisch weit mehr annähert, als das noch Anfang der 1990er Jahre prognostiziert worden war.
Erstmals seit dem Kalten Krieg gibt es wieder einen heißen Draht, eine Art Standleitung, und zwar zwischen Russland und der NATO. Wie das einzuordnen ist, das hat uns Hans Krech erklärt, der Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Forums für internationale Sicherheit an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Herr Krech, vielen Dank dafür.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.